Hallo zusammen, mein Name ist Georg und ich bin heute im Studio mit
Hanna, hallo.
Und ich habe in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen zu Graffiti recherchiert und wir wollen uns heute ein bisschen über die Geschichte des Graffiti unterhalten. Denn die ist sehr interessant. Man glaubt ja immer, dass das so ein modernes Phänomen ist, dass das Graffiti irgendwie so noch gar nicht so alt ist, aber eigentlich ist es die älteste Kunstform der Welt, denn diese Höhlenmalereien sind im Grunde auch nichts anderes als ein Graffiti. Also Graffiti ist immer so ein bisschen Farbe an Wand, und damals ging es ja auch darum zu zeigen, dass man da war und was man gemacht hat. Und das heutige Graffiti ist ja dem Ganzen sehr ähnlich.
Ja, also ich dachte auch tatsächlich immer, dass das so ein total modernes Ding ist. Also es war nicht, ich weiß jetzt auch nicht, dass es so vor 10 Jahren irgendwie mal so kam, so gefühlten 10 Jahren. Aber tatsächlich gibt es auch so eine Sage oder so ein Gerücht, dass da so ein Wiener Hofbeamter damals von Kaiser Franz I., Kyselax oder wie man den auch aussprechen will, der hat wohl schon damals in den Straßen mit schwarzer Ölfarbe die Wände bemalt und halt überall in seinen Namen geschrieben. Und der Kaiser kam ihm dann halt irgendwann mal auf die Schliche, beziehungsweise wahrscheinlich nicht er, irgendjemand anderes. Und ihm wurde es tatsächlich auch verboten, irgendwie seinen Namen überall hinzuschreiben. Und nach dieser Sage soll er wohl sich auf dem Schreibtisch des Kaisers verewigt haben. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß man nicht.
Anscheinend gibt es auch noch Originale. Ich glaube, man müsste einfach mal durch Wien durchlaufen. Und dann könnte man noch ein paar von dessen Schriftzügen sehen. Ja, das nächste größere Phänomen war dann wohl während des Zweiten Weltkriegs, so ab 1939, 1940, das kam mit den Amerikanern nach Deutschland. Und zwar war das so ein Spruch, der hieß Kilroy was here. Der wurde dann überall an Wände geschmiert, an Autos geschmiert und so weiter. Aber ursprünglich war das wohl einfach nur das Zeichen eines amerikanischen Schiffsinspekteurs. Der Mann hieß James Kilroy und der hat gesagt, hey, ich habe dieses Schiff schon überarbeitet, ich habe schon geschaut, ob da alles funktioniert. Ich war da und dafür war einfach dieses Kilroy was here, stand dafür. Und das wurde dann dadurch zum Phänomen, dass man diese Schriftzüge an den komischen Orten in den Schiffen gefunden hat. Die sind dann überall, sind die den Soldaten aufgefallen, sind die aufgetaucht?
Das ist ganz lustig, weil tatsächlich ist dann so eine Art Wettbewerb entstanden zwischen den Soldaten. Also plötzlich tauchten halt überall an irgendwelchen Mauern oder Fahrzeuge halt diese Schriftzüge auf mit Kilroy was here. Und die wollten halt, dass es praktisch so aussieht, wenn die irgendwo neu angekommen sind, dass diese Zeichnung bereits da war. Also als wäre dieser Kilroy bereits vor denen an diesem Ort gewesen. Und das war immer so, ja, ich jetzt sag jetzt mal die kleine Challenge dabei, dass man halt so schnell wie möglich, unbemerkt, irgendwo diesen Schriftzug hingeknallt hat. Und ja, es gibt da auch wieder so ein paar Gerüchte, wo überall solche Zeichnungen dann waren. Und laut Charles Pinetti, das ist so ein Wissenschaftsjournalist und auch Autor, das ist jetzt zwar auch nicht bestätigt, aber angeblich soll wohl auf der Fackel der Freiheitsstatue und im Sand des Mondes auch dieser Schriftzug sein. Ich glaube sogar auf dem Mount Everest. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, ist auch wieder so. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich stelle mir so einen Graffiti-Künstler immer so vor, als wenn das so ein Typ im Kapuzenpulli ist, der nicht erkannt werden soll. Bestenfalls noch so mit so einer Skihaube oder so. Und halt einer Sprühdose, der nachts durch die Gassen rennt. Aber tatsächlich ist ja Graffiti nicht nur Sprühdose, sondern das ist ja sind die unterschiedlichen Formen, wie man einfach Farbe auf eine Wand bringt. Also sei es jetzt mit einem Marker oder halt mit einer Sprühdose oder auch Ölfarbe. Also es ist tatsächlich nicht alles nur Kapuzenpulli und Sprühdose.
Ja klar, also ich meine, wenn man auch dran denkt, das war ja oder ist ja die älteste Form eigentlich der Kunst. Durch die Höhlenmalerei, dann kann das natürlich auch nicht sein, weil die Sprühdose gab es damals ja noch nicht. Die Sprühdose musste ja erstmal erfunden werden und grundlegend dafür war 1926 der Norweger Erik Rotheimer. Der hat damals das Aerosolverfahren entwickelt. Das ist ein Verfahren, das dafür sorgt, dass flüssiger Inhalt ganz fein aus einer Dose versprüht werden kann. Das Problem daran war an dieser Dose einfach noch, dass die sehr dickwandig war. Das war sehr schwer und vor allem auch sehr teuer. Und deswegen hat sich da noch niemand so wirklich dafür interessiert, wollte niemand haben. Und dann kam der Durchbruch des Ganzen erst 1949, als Edward Seymour dann die Farbspraydose erfunden hat. Und das Verfahren, wie das gemacht wird, hat sich bis heute wenig verändert. Also wir sprayen eigentlich immer noch mit diesem Verfahren, das 1949 erfunden wurde.
10 Jahre später, dann so in den 60ern, fing es dann wirklich an mit Graffiti als Kult. Dann fing es halt an, überall diese Tags, die wurden halt überall hingesprüht an die Wände, also praktisch einfach nur seinen Namen, um dadurch praktisch sein Revier zu markieren. Ja, wir sind halt nicht wie Tiere, wir brauchen Farbe dafür. Da gab es halt eigentlich wenig künstlerischen Anspruch. Ziel war es einfach nur, an so vielen Plätzen wie möglich seinen Tag einfach zu sprühen, ohne dabei allerdings andere zu übersprühen, was ich ganz cool fand, weil ich dachte immer so, okay, dann übersprühen die sich gegenseitig. Aber anscheinend gibt es da auch Regeln.
Ja, also das ist durchaus so, dass sie sich auch gegenseitig übersprühen. Das sieht man ja auf den Straßen auch immer. Aber ursprünglich war das mal nicht so gedacht. Das war so ein bisschen Wettstreit auch. Und einer wollte dann die Hosen auch anhaben in diesem Wettstreit. Und der Typ nennt sich Cornbread. Der war dann so ab 1967 unterwegs. Anscheinend wollte der einfach nur ein Mädchen beeindrucken und hat angefangen, ganz wild um sich zu sprayen. Also der Typ gilt als Erfinder des modernen Graffitis. Und er hat dann angefangen, Polizeiautos zu besprayen. Also er hat sogar einen Elefanten im Philadelphia Zoo besprayt und den Privatjet der Jackson 5. Der hat sich ordentlich reingehängt. Der hat wirklich die wildesten Orte gesucht, um seine Graffitis zu platzieren.
Das schien echt die Auserwählte zu sein. Hat es wenigstens mit dem Mädel geklappt?
Das weiß ich leider nicht.
Schade, das müssen wir mal noch rausfinden. Vielleicht ist jetzt der Weg zum Herz seiner Frau ein besprühter Elefant. Ja, also ich weiß nicht, wie ist denn das eigentlich so? Ich dachte immer so, Hip-Hop und Graffiti gehen so Hand in Hand. Gibt es da eine Verbindung oder ist das genau eine Strömung? Oder wie ist das da eigentlich?
Ja, also grundsätzlich gibt es auf jeden Fall eine Verbindung, aber ich habe mir dann eine Doku angeschaut auf Arte, die ich nur sehr empfehlen kann. Das ist so eine Reihe von, ich glaube, 22 Folgen und die heißt The Rise of Graffiti Writing. Die befasst sich sehr intensiv damit, wie ist es entstanden, und das Coole ist, dass die frühen Künstler, die tätig waren, auch zu Wort kommen, und genau die sind es, die dann auch sagen, so, dass Graffiti eigentlich gar nicht so stark, also die Wurzeln des Graffiti gar nicht so stark mit dem Hip-Hop zusammenhängen. Da gibt es zum Beispiel den Scene, der wird auch als Godfather of Graffiti bezeichnet. Und der sagt im Interview auch, dass sie damals gar keinen Hip-Hop gehört haben. Also sie haben von der Musik her so eher sowas gehört, was wir heute aus dem Film Forrest Gump kennen, der ja auch in der Zeit ungefähr spielt. Und ja, das war halt die Musik, die damals lief, und die haben sie mit so kleinen Kofferradios gehört, während sie da rumliefen durch die Stadt und ihre Tags gesprayt haben. Und ein zweiter Künstler, Blade, sagt, er habe eben auch eher Jefferson Airplane gehört und die Musik aus der Zeit und weniger Hip-Hop. Außerdem gab es in der Frühzeit, also als das mit dem Graffiti-Sprayen in den 60ern anfing, gab es ja noch gar keinen Hip-Hop, und das hat sich dann erst im Laufe dessen, also in der nachfolgenden Zeit, miteinander vermischt.
Also war praktisch damals eher Elvis Presley Soundtrack des Graffitis.
Genau, ja, die haben damals zu Elvis Presley ihre Tags gesprayt.
Auch geil. Ja, so, ich glaube dann so in den 70ern kam dann so der erste Artikel über Graffitis in der New York Times und machte halt auch das Ganze so ein bisschen bekannter. Denn der Botenjunge, der sich Taki 183 nannte, das setzte sich dann so aus seinem Spitznamen und seiner Straßennummer zusammen, verewigte sich an allen möglichen Wänden in New York. Und genau, dieser Artikel über ihn halt führte zu einem immensen Hype unter Jugendlichen. Und dann fingen natürlich alle an, sich mit ihren Namen auf den Hauswänden zu verewigen. Genau, und hier war auch wieder das Ziel, ne? Hauptsache, man hat mehr Namen auf den Häuserwänden als der beste Freund.
Das ging dann los erstmal an den Häuserwänden, aber irgendwann kam einer, und zwar der Lee 163D, der kam dann auf die Idee, hey, warum spray ich nicht einfach mal woanders hin, und hat auf den Triebwagen einer New Yorker U-Bahn gesprayt, und das war dann quasi so, es war nur ein kleiner Schriftzug in Rot, aber der war dann durch die ganze Stadt sichtbar, weil die U-Bahn von der Bronx nach Manhattan fuhr und von Ort zu Ort diesen Schriftzug transportiert hatte.
Der hat sich's leicht gemacht.
Aber dann haben sie eben auch wieder gemerkt, okay, ich habe das jetzt auf einer U-Bahn, weil das war dann der nächste Wettschreit. Man dachte so, okay, ich habe das jetzt auf eine U-Bahn gesprayt, das wird jetzt in der ganzen Stadt verbreitet und damit hat sich die Sache. Und das kommt eben auch in dieser Arte-Doku sehr gut raus, dass sie dann gemerkt haben, so, nee, ist nicht so. Also da ist eine U-Bahn, die fährt vorbei und da ist ein Tag drauf, aber dann kommt die nächste und da ist er nicht drauf. Und da
muss der auch drauf sein.
Und dann kommt wieder die nächste und da ist auch nicht drauf und dann bist du so, verdammt, ich muss jetzt auf jede U-Bahn meinen Tag sprayen. Und dann haben sie angefangen, wirklich überall ihre Tags auf jede U-Bahn drauf zu sprayen, dass sie einfach alle überfüllt waren von Tags und dass auf jeder U-Bahn mindestens einmal ein Tag war. Und dann hat sich das Ganze auch irgendwann weiterentwickelt. Dann wurde aus diesen einfachen Tags, die meistens einfach nur ein dünn gesprayter Schriftzug waren, natürlich schon jeder mit seinem eigenen Stil und so, hat sich dann so ab 1972 das Ganze dahingehend verändert, dass man dann auch angefangen hat, Tag-Sticker zu sprayen und dann auch eine Umrandung, eine andersfarbige Umrandung, um diese Tags zu setzen, was als Outline bezeichnet wird. Und das war dann eigentlich so diese Entwicklung des sogenannten Style-Writings, das, was wir jetzt auch von unseren Straßen sehr stark kennen, was sehr präsent ist bei uns. Und das war dann auch so die Zeit, in der dann der Hip-Hop immer mehr dazu kam, in dem sich das dann auch immer mehr verbreitet hat, das immer mehr miteinander verschwommen ist. Und da ging es dann auch irgendwann mal nach Europa und nach Deutschland.
Ja, das stimmt. Also es ging ja dann schnell nach Übersee. Also man kann aber, glaube ich, auch gar nicht so genau sagen, wo das dann auch in Deutschland anfing. Das kann man dann auch die ersten Graffiti-Filme, sowas wie Beat Street und Wild Style, die trugen schon immens dazu bei, dass auch Graffiti in Deutschland bekannter wurde.
Das hat sich dann natürlich auch das Graffiti immer weiterentwickelt, dieses Style-Writing auch immer komplexer geworden. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, dass Graffiti ist ja nicht nur einfach ein Schriftzug, sondern Graffiti ist ja eigentlich immer so der eigene Tag, den man versucht zu platzieren, und zwar je besser man wird, desto künstlerischer. Also man fängt an mit diesen einfachen Schriftzügen, aber wird dann auch irgendwann immer komplexer, bis es nur noch für die Leute aus der Szene lesbar ist und gar nicht mehr so wirklich auch für fremde Leute, also für Leute, die der Szene fremd sind, sondern und das ist auch so ein bisschen das, was Graffiti von der Street Art unterscheidet. Die Street Art hat oft eine Botschaft zu vermitteln, die sie eben an die Leute bringen will, die vorbeilaufen.
Ich finde es auch krass, wie vielseitig einfach diese Ausprägungen sein können. Also du hast ja auch schon gesagt, dass man das dann sich wirklich auch Mühe gibt, sage ich jetzt mal, dass man auffallen will, auch mit seinem Tag. Also das geht ja wirklich von den krassesten Verzierungen mit 3D-Effekt oder halt auch mit Säure auf Glas, dass es dann schon wieder mit anderen Materialien ist, also dass sie mit dem Ätzen so ihre Tags in Glas ritzen, was einfach super cool ist.
Ja, also ich habe das selber noch nie gesehen, aber ich habe in der Recherche halt auch rausgefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, mit Moos auf eine Wand zu schreiben. Und zwar ist das einfach eine Mixtur aus Moos, Bier, Buttermilch, Zucker und Wasser. Und diese Mixtur wird dann mit einem Pinsel auf eine Wand aufgetragen und das wächst dann innerhalb von ein, zwei Wochen auch zu einem Graffiti heran.
Was es dann natürlich auch gibt, dass viele sagen, okay, die nutzen praktisch den Dreck, der schon da ist, und nehmen dann sowas wie Hochdruckreiniger und machen dann praktisch damit in den Schmutz an Brücken oder an Hauswänden und malen damit praktisch rein oder schreiben rein. Das kann man sich so vorstellen, wie man mit dem Finger eine dreckige Autoscheibe so malt. Ich weiß nicht, ich mache das auch immer. So im Vorbeigehen mache ich dann irgendwie so ein Smiley dahin, und die machen das halt bloß in groß an Brücken oder Hauswänden. Und das ist auch super cool, weil sie es an sich nicht verdrecken oder nicht beschmieren, wo sich Leute drüber aufregen können, sondern die arbeiten einfach mit dem Staub, der einfach schon da ist.
Ja, da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass Graffiti nicht immer dieses Illegale und so ist, sondern dass das dann eher dann kommerziell passiert mit dem Hochdruckreiniger und so, weil das natürlich auch eine Lautstärke und ein Aufwand ist, den du...
Das kannst du nicht nachts machen, unbemerkt.
Nee, das ist eher schwierig.
Vielleicht werdet ihr jetzt auch kreativ.
Und deswegen, genau, Graffiti ist ja auch viel, was sich Leute kommerziell an die Wand machen lassen. Das war unser kurzer Abriss über die Geschichte des Graffiti. Ich hoffe, er hat euch gefallen, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Und wir wollen jetzt auch ein paar Moos-Graffiti sehen.